wir müssen als Gesellschaft auch mal echt wieder lernen, öfter die Schnauze zu halten. Es muss nicht immer jeder zu allem einen Take haben. Man kann auch einfach mal kurz zuhören und auch mal nichts sagen, sondern auch mal 3 Tage drüber nachdenken.
Es sind vor allem die regierenden Parteien in der Verantwortung, Lösungen für die Probleme der Menschen zu erarbeiten. Und das sehen wir halt einfach nicht. Stattdessen befeuern sie leider rechte Rhetorik, machen das mit, beschließen literally Sachen, die Rechte oder auch beispielsweise die AfD so machen würde.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann Sie nicht hören, können Sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Hörschlecken müssen das noch lauter sein.
Bitte noch lauter, der Applaus damit, der Raum.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein, durch die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Wow. Hello, guys.
Hello, hello. Ich freue mich ganz doll, dich endlich wiederzusehen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Lauter Leute, der Podcast vom Veto-Magazin. Heute mit Suraj und Luna. Wie ist es?
Boah, ich freue mich. Boah, du hast gerade gesagt, das letzte Mal, wo haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Auf der Republika, ganz kurz. Okay. Da wollte ich einen Fit-Check mit dir machen. Rat mal, was wir nicht gemacht haben. Naja, schade. Und vorher beim Shooting Day für den Podcast,
boah, krass,
als wir die Bilder und Fotos gemacht, Bilder krass. Und Fotos, lol, die Bilder und Videos gemacht haben.
Krass. Und davor
und dann
sehr lange nicht.
Wirklich sehr lange nicht. Wirklich sehr lange nicht. Wie ist es? Wie ist es, Leve?
Mir geht's gut. Ich bin sehr, sehr viel gerade irgendwie unterwegs die letzte Zeit gewesen, aber mir geht's ganz gut. Ich versuche gerade ein bisschen so runterzukommen, beziehungsweise einen Gang runterzuschalten, sagen wir es so, weil es doch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, wie ist es bei dir?
Ich bin nicht ganz so viel unterwegs wie du. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen mehr. Wir haben ja jetzt CSD-Saison hat angefangen. Ich war letzte Woche in Lutherstadt-Wittenberg. Es war ganz nett. Und dann kommen ja aber auch die Landtagswahlen.
Boah, das geht alles, das geht so schnell.
Ja, ich habe gerade nicht mehr so richtig Bock auf alles. Ich merke, ich bin noch ein bisschen ausgebrannt, auch noch vom letzten Jahr. Deswegen versuche ich auch ein bisschen gechillter zu machen diesen Sommer, so weit wie möglich. Ich werde mir jetzt ein Rennrad kaufen, weil ich, weiß ich nicht, Quarterlife-Crisis habe jetzt mit fast 26. Und ich werde ganz viel am See verbringen diesen Sommer. Da möchte ich mich drauf festnageln lassen, weil sonst mache ich es ja wieder nicht.
Oh. Und es ist gerade mega warm, ne? Also ich weiß nicht, wie.
Es ist so warm.
Wo bist du gerade?
Ich bin in Berlin in meiner Wohnung, die zum Glück sehr kühl ist. Ich habe einen Fehler gemacht und bin heute kurz rausgekommen und habe gedacht, ich könnte mich eigentlich wirklich nur nackt ausziehen und auf den Boden legen und da bleiben für den Rest meines Lebens.
Ja.
Weil what do you mean, es werden 40 Grad am Sonntag.
Das ist so krass, ne?
Kann ich nicht.
Ja.
Wie ist es in Oldenburg?
In Oldenburg geht es tatsächlich, aber es wird auch relativ warm, es wird aber nicht 41 Grad. Ich finde aber, das passt irgendwie gerade so Thema Wetter, Klimawandel, bisschen zum Thema, was wir heute besprechen wollten, finde ich. Das heutige Thema ist nämlich, wo sind die linken Themen in der öffentlichen Debatte?
Ja, worüber reden wir eigentlich gerade noch?
Oder worüber reden wir nicht mehr?
Fair. Ich war ganz kurz verwirrt von der Überleitung, weil ich kurz so dachte, wir haben doch alle mitbekommen, wie warm es ist. Aber checke maximal, weil über Klima einfach nicht mehr so wirklich gesprochen wird. Beziehungsweise ja auch jetzt, wenn es so warm wird, das ja super schnell heißt, nö, ist halt Sommer. Und ich denke mir, nee, es ist schon Sommer, aber es ist schon auch doll. Und es wird irgendwie jedes Jahr doller. Das hatte ich ja auch lange nicht auf dem Schirm. Als Person, die jetzt selber nicht so die krasse Klimamaus war. Wie geht's denn dir gerade in dieser Diskussion? Also du kommst ja, ich komme ja eher aus so einer gesellschaftspolitischen Richtung. Und ich weiß, dass, also wir kennen uns ja schon auch ein bisschen länger, als wir diesen Podcast machen. Und ich weiß, dass du ja einfach auch ein bisschen nochmal eine naturwissenschaftlichere Person bist als ich. Stecktest du früher mehr in diesen Fridays for Future Sachen mit drin und auch in dieser Protestbewegung und auch in der Debatte? Und gar wenn nicht. Ja, wie geht's dir da? Ah, toll, na, dann hast du meine Frage ja schon. Suraj.
Gar nicht irgendwie. Also Fridays for Future hat mich gar nicht abgeholt. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch jünger, deswegen noch Schulzeit und so, aber Fridays for Future hat mich gar nicht abgeholt. Aber also die Klimadebatte, generell übers Klima sprechen, ist natürlich ein Thema, was mich auch schon immer mitgenommen hat, auch als eine Person, die Chemie studiert und so und auch in diesen Richtungen was machen möchte. Das ist natürlich ein sehr, sehr, insgesamt sehr, sehr wichtiges Thema, ne? Und du hast gerade gesagt, ja, wir sprechen schon darüber vielleicht, aber dann oft auch, wenn es sehr, sehr warm ist. Also irgendwie, wenn es sehr, sehr warm ist, kommt das dann. Oder wenn die Klimakonferenz gerade ist, dann hört man vielleicht ein bisschen was zu Klima. Aber sonst die Menschen, die Gesellschaft ist gerade komplett woanders.
Ja, und das ist auch eine Quatschdebatte, weil wir unterhalten uns nicht über Klima und auch gar nicht über die Ursachen, sondern wir unterhalten uns dann darüber, dass es jetzt mal heiß ist. Mm. Oder wir unterhalten uns darüber, dass es jetzt mal krass viel geregnet hat und dann Dinge überschwemmen. Aber wir unterhalten uns nicht mehr über die Zusammenhänge. Das ist ja so das, was mich eigentlich nervt. Das ist jetzt nicht nur ein Klimading. Wir haben das ja bei ganz vielen verschiedenen Themen. Also ich habe das in der Folge mit Gianni ja so gesagt, als es um die CSDs ging. Wenn ich über queeres Leben rede, möchte ich nicht über eine Regenbogenflagge auf dem Gebäude sprechen müssen, sondern über strukturelle Probleme. Na, also man pickt sich irgendwie immer nur so einen Triggerpunkt raus oder so ein Thema raus, womit irgendwie viele schnell was anfangen können und wozu viele Menschen schnell eine Meinung haben können, ohne sich wirklich damit beschäftigen zu müssen. Und tut dann so, als wäre das die Debatte. Das ist gerade so ein bisschen mein Eindruck der letzten, ich würde schon so sagen, anderthalb, zwei Jahre. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe auch selber mal anders diskutiert schon. Und ich habe Diskussionen aber auch schon mal viel anders mitbekommen. Das hat sich irgendwie krass geändert.
Also weil das Menschen nicht interessiert oder weil Debatte sich geändert hat, wie wir darüber sprechen? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, weil schon viele Debatten einfach populistischer geworden sind, weil ja auch der Ton in der Politik an vielen Stellen populistischer geworden ist und damit auch im Journalismus. Und weil den Merker mache ich jetzt einmal, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zurück, aber ich bin prinzipiell jetzt auch ich lehne jetzt populistisch sein nicht ab, so, ne? Also wenn ich Social Media Workshops gebe oder wenn ich mein Gesicht in eine Kamera halte, dann bin ich ja auch populistisch, aber ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen, man wird unterkomplex, man lügt, man verbreitet Fake News oder man verkürzt, also, ne, man wird unterkomplex im Sinne von, es verfälscht die Debatte. Oder ich werde unterkomplex bis zu einem gewissen Punkt, aber eigentlich fehlt niemandem der Kontext, um sich wirklich eine Meinung zu bilden. Also ich weiß, das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz ist nicht das gleiche wie der Kampf gegen Geldwäsche und trotzdem kann ich das sagen und Leute werden es verstehen. Und der Unterschied, es gibt jetzt ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die werden mir jetzt ja vehement widersprechen, aber eigentlich ist der Unterschied für den Großteil der Bevölkerung marginal. So. Während es bei einer Debatte, wenn ich über 40 Grad an einem Sonntag spreche oder eben Hitzetote, da ist halt schon ein großer Unterschied. Ne? Also da gibt es einfach mehr Kontext. Und mein Gefühl ist, dass diese Zuspitzung, nicht nur in der politischen Kommunikation, wir einfach ja schon lange beobachten können und das einfach wirklich auch dafür gesorgt hat, dass erstens jeder zu allem immer eine Meinung hat. Ich muss nicht zu allem immer eine Meinung haben, wie oft ich schon geschämt worden bin, weil ich mich zu irgendwas nicht geäußert habe, wo ich dachte, aber ich kenne mich nicht aus und ich muss mich auch nicht mit jedem Thema auskennen. So. Und wenn das aber mein Anspruch wäre, zu jedem Thema irgendwie einen Take zu haben, werde ich es halt nicht schaffen, mich wirklich meinen Ansprüchen nach zu informieren und dann wird es halt eine Quatschdebatte, so wie wir sie gerade an vielen Stellen führen.
Boah, das mit den, ich muss nicht zu jedem Thema eine Meinung haben. Also ich finde das manchmal schwierig. Also ich habe auch nicht zu jedem Thema eine Meinung. Es gibt aber auch Themen, wo ich sage, ey, wir haben verdammt nochmal eine Verantwortung dazu, eine Meinung zu haben.
Ich finde, da gibt es einen Unterschied.
Also, Ja,
aber
ja,
fürs erstmal aus. Fürs erstmal
also
aus,
es, es gibt safe einen Unterschied. Ich glaube, es gibt safe einen Unterschied. Die Frage ist aber, wo man die Grenze zieht. Also wie entscheidet man, okay, dazu muss man jetzt irgendwie eine Meinung haben, weil es gesellschaftspolitisch wichtig ist oder also ne, woran entscheidet man das konkret? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass manche sich irgendwie damit gerade auch so in der Social-Media-Bubble dann rausgezogen haben, um einfach, weil es manchmal auch bequemer ist, keinen Standpunkt zu ziehen, sich eine Meinung zu bilden. Es kommt echt auf das Thema an, würde ich sagen, konkret.
Total.
Aber
und trotzdem,
ja, ich bin da selber manchmal so, okay, was ist gerade? Das ist einfach bei mir innerlich, glaube ich, auch manchmal eine Zerrissenheit, die da ist. Das spüre ich auf jeden Fall.
Ich checke total. Ich glaube, ich stimme dir total zu in dem Punkt, es geht auch ums Thema und trotzdem gibt es für mich aber einen Unterschied zwischen, ich habe eine Verantwortung, mir eine Meinung zu bilden und ich habe eine Verantwortung, eine Meinung öffentlich zu äußern. Das ist ja jetzt vor allem für uns beide, glaube ich, auch nochmal relevanter als für andere Menschen, einfach weil natürlich nicht alle Menschen ständig auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich bin zum Beispiel sehr, sehr viel geflamed worden dafür, dass ich mich zu Israel-Gaza nicht öffentlich geäußert habe, wo ich irgendwann gesagt habe, ich habe eine Meinung dazu und das ist meine persönliche Meinung und ich informiere mich so. Aber warum soll eine Person, die Aktivismus macht für queere Rechte, gerade ganz konkret in Deutschland und für Demokratie in Ostdeutschland, die also den Konflikt zwischen diesen beiden Territorien nicht lösen wird und auch nicht beeinflussen wird. Ich habe eine Verantwortung, mich zu bilden. Ich habe auch eine Verantwortung, Mund aufzumachen, wenn menschenfeindliche Narrative, egal in welche Richtung, verbreitet werden. Aber ich muss ja jetzt nicht die nächste Person werden, die diese Meinung im Internet raushaut. Erst recht nicht, wo ich doch weiß, das ist ein riesiges Thema und es gibt Menschen, die sind ExpertInnen und arbeiten dazu seit Jahren. Warum muss ich denn dann als ostdeutsche Transfrau, wenn das mein Schwerpunkt ist, sagen, na, aber jetzt bin ich da auch dabei. Andersrum möchte ich ja auch nicht, dass irgendwie Menschen die Ostdeutschland-Debatte mitführen, während sie sich da noch nie richtig mit beschäftigt haben und halt auf dem Stand sind von, aber wir wurden doch wieder vereinigt. Ne? Also ich finde das, ich finde, kein Thema ist so richtig miteinander vergleichbar und die Themen sind alle krass und riesig, aber genau deswegen gibt es halt ExpertInnen für bestimmte Themen und die sind dann auch kritisierbar aus Ecken, ich checke. Aber ich glaube, dieser Anspruch, dass immer jede Person, die auch irgendwie mal einen Mund aufmacht, Teil jeder Debatte sein muss, sorgt eben auch dafür, dass wir Debatten nicht mehr richtig führen können. Weil es sorgt erstens dafür, dass ich mich dann irgendwann, weiß nicht, wie dir das geht, aber ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich werde zu dem Thema auch einfach mich öffentlich gar nicht mehr positionieren, weil ich auch keinen Bock habe, ne, dass dann Worte im Mund verdreht werden oder dass dann man irgendwie in eine Ecke gestellt wird, wo ich mir denke, nee, stimmt nicht, aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit gehabt, in 120 Sekunden Instagram-Beitrag dieses komplexe Thema einmal so auszurollen, dass ich jeden Widerspruch oder jedes Missverständnis vermeiden kann. So. Und das ist natürlich auch kritikwürdig, wenn man sich entscheidet, einen Mund zu halten. Aber ich sehe es halt nicht ein, mich zu Themen zu äußern, zu denen ich wirklich auch keine fundierte Meinung habe oder eine viel unfundiertere Meinung habe als andere. Und das machen mir zu viele. So, also ich glaube für mich, warum man gerade nicht mehr diskutieren kann, ist es dieses Unterkomplexe, dieses Populistische und dieser Anspruch, dass jeder immer überall dabei sein muss, wenn ich mir denke, wir müssen als Gesellschaft auch mal echt wieder lernen, öfter die Schnauze zu halten. Es muss nicht immer jeder zu allem einen Take haben. Man kann auch einfach mal kurz zuhören und auch mal nichts sagen, sondern auch mal 3 Tage drüber nachdenken.
Ja, ja. Boah, ich check auf jeden Fall das, was du sagst. Und das ist tatsächlich auch ich habe jetzt, wenn wir über das Thema Gaza sprechen, dann habe ich mich schon öffentlich positioniert dazu. Das, was ich aber dann auch gemacht habe, ist einfach die Perspektiven von Betroffenen auf meiner Plattform sichtbar zu machen, indem ich das immer noch Story poste, indem ich Beiträge reposte und so weiter und so fort, weil ich natürlich auch kein Experte in dem Sinne bin. Und das ist so, es gibt eine Zerrissenheit da für mich auch. Und gleichzeitig denke ich, dass einfach die Perspektiven von Betroffenen sichtbar gemacht werden, dass man Reichweite, Plattform, so habe ich das so gesehen für mich gelöst. Und ich glaube, dass ich das so ein bisschen bei dir auch so rausgehört habe gerade. Also, dass man nicht überall zu irgendwas reden muss, wenn es schon Expertinnen dazu gibt.
Richtig, genau. Und gleichzeitig, wenn du mit einem 100.000 Follower-Account einen Beitrag machst, wo du Betroffene vor eine Kamera holst, muss ich mit einem 20.000 Follower-Account jetzt nicht meinen eigenen Beitrag machen. Weißt du? Vor allem nicht, wenn ich ja Perspektiven teile, sondern dann kann ich ja auch einfach sagen, ich persönlich muss da jetzt nicht noch irgendwie das Rad nochmal neu drehen und sagen, ich muss da ja auch mit vorkommen. Ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt, dass Leute Debatten auch oft einfach führen, weil sie denken, sie müssen da jetzt mit drin vorkommen. Sondern kann ich auch einfach sagen, ey, Suraj hat was richtig Geiles gemacht. Das kann ich auch einfach teilen und supporten. So. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich würde auch sagen, ich habe mich zu diesem Thema und ich würde von dem Thema langsam gerne auch nochmal ein Stück wegkommen, weil es geht ja heute gar nicht inhaltlich darum. Aber es ist ja einfach irgendwie eines der kontroversesten Beispiele. Deswegen habe ich es genommen. Ich würde schon auch sagen, dass ich mich zu diesem Thema zureichend öffentlich geäußert habe oder positioniert habe. So. Also dass Menschen irgendwie schon checken könnten, was meine Standpunkte sind, weil es gibt ja auch nicht nur den einen. Also ich glaube, das muss man halt auch mal wieder lernen. Es gibt nicht ein Schwarz und Weiß, es gibt nicht mehr ein Richtig und ein Falsch, so, sondern man muss Dinge auch einfach differenziert betrachten. Checken viele leider nicht mehr. Das ist wie wenn man sagt, na, aber im Osten, da wohnen nur Nazis. Alle 42%, die jetzt in Sachsen halt überlegen, AfD zu wählen, sind alle stramme Rechtsextreme, wo ich mir denke, oder Susanne 65 aus Köln, du liest mal ein Buch. Könnte ja auch helfen. Würdest du mich verstehen, dass die Aussage ein bisschen Quatsch war? Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe das absolut. Ich glaube, dass es gerade einfach, wie Debatten geführt wird und wie Social Media da auch dazu beiträgt. Das ist, glaube ich, einer der Sachen, wie auch, also Debatten ändern sich gerade also wirklich massiv, weil man in 90-Sekunden-Videos nicht keine differenzierte Darstellung machen kann zu bestimmten Themen. Und gleichzeitig gibt es halt keine Räume, wo solche differenzierten Debatten geführt werden können, habe ich so manchmal das Gefühl. Und wenn wir auch ein bisschen so von dem Thema, sage ich mal, wegkommen, dann ist es ja auch bei anderen Themen, wenn wir zum Beispiel über den Sozialstaat sprechen, wenn wir über Migration sprechen und so weiter, oft dann so eine Zuspitzung des Themas. Also beispielsweise BürgergeldempfängerInnen, sind die alle zu faul? Sind das alle Migrantinnen, Asylsuchende, die da jetzt reinkommen? Oder kommen gerade nur Kriminelle zu uns nach Deutschland und so weiter? Also das ist immer so eine Zuspitzung und eine negative Konnotation von bestimmten Themen. Also auch eine Polarisierung einfach, ne? Also das ist das, was ich sehe, auch in öffentlichen Debatten, ne? Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter und so fort. Da ist immer so eine krasse Zuspitzung drinne. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so linke Themen es nicht schaffen, auch diese Zuspitzung hinzukriegen. Das ist zumindest mein Gefühl. Und vielleicht hast du das auch mit dem Populismus schon ein bisschen so angerissen, dass Populismus vielleicht nicht immer komplett was Schlechtes ist. Also, dass es ein Tool ist eigentlich, wie man bestimmte Sachen aufbereitet und wie man über bestimmte Sachen spricht. Aber da würde mich deine Perspektive dazu auch interessieren.
Sehr gerne, bevor du und die Zuhörenden sich den Monolog fangen, würde ich aber ganz kurz den Ball doch nochmal zurück an dich spielen, weil man ja durchaus sagen muss, und ich freue mich da extrem drüber, dass du ja sehr, sehr viel mehr noch vorkommst als ich. Also dein Account ist größer, du bist mehr auf Podien, du hast mehr Räume, wo du Dinge sagen kannst. Also du bist ja schon eine Person, die sehr erfolgreich und auch noch öfter als ich diese Themen auch gesetzt bekommt. Ich spiele dir den Ball deswegen zurück, weil du diese Antithese gerade so ein bisschen aufgemacht hast, im Sinne von, man kriegt das ja eigentlich gar nicht mehr richtig hin. Und ich dachte mir, aber du bist eigentlich schon auch eine sehr, sehr relevante Person, die es hinbekommt. Deswegen würde ich, bevor ich über meinen Populismus-Take monologisiere, eigentlich gerne nochmal dir zuhören. was du glaubst, woran es liegt, dass du mit diesem Thema so durchdringst, weil du ja schon sehr viele Dinge anders machst als ich, ist mein Gefühl. Also du bist sehr viel unaufgeregter, du bist sehr viel sachlicher, du bist sehr klarer. Also weißt du, ich bin ja immer so ein bisschen, ich heiße ja nicht, habe ja nicht ohne Grund Sachsen-Anhalts Finest Rage Girl in meiner Insta-Bio stehen. weil ich es ja auch einfach wirklich liebe, mich in Dinge reinzusteigern und so. Und du bist da, glaube ich, auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen. Und beides funktioniert ja.
Ich finde das krass, ich werde da immer gesehen. Aber das ist, glaube ich, generell meine Art, also zu sprechen. Ich weiß nicht konkret, woher das kommt, aber das ist schon immer so meine Art zu sprechen, immer ruhig einfach zu sein. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es manche Menschen maximal triggert, wenn ich da einfach, wenn sie mich beleidigen und ich sage, yo, schauen wir uns das mal an, was du da gesagt hast.
Gehen wir mal rein.
Also gehen wir mal rein. Und das ist, ich habe es aber auch gelernt als, das ist aber auch eine Strategie, um bestimmte Themen zu setzen oder auch gleichzeitig aber auch, um bestimmten Narrativen nicht zu entsprechen. Ich habe das Gefühl, dass, also ich mache das jetzt nicht bewusst und sage, ey, ich bin so ruhig, damit Leute mich irgendwie, ne, aber das ist erstens meine Art und ich habe dadurch auch gelernt, dass es eine Strategie sein kann, das zu nutzen, um einfach auch andere Menschen zu erreichen, weil ich gemerkt habe, dass diese, also sobald ich ein sehr konfrontatives Video mache, auch anders spreche, schneller spreche, ne, und so weiter, das triggert Menschen so krass. Ich weiß nicht, wie du das bei dir siehst, aber ich sehe die Unterschiede in den Videos, wie das auch bei Menschen ankommt, wie die das aufnehmen. Und manchmal bin ich dann auch bewusst frecher einfach, ne, weil ich eine bestimmte Bubble erreichen will, die sich damit auseinandersetzen sollen. Aber das kann einfach auch eine Strategie sein und ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Strategien. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ich würde sagen, wir haben da unterschiedliche Ansätze einfach und das hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, wie man, ne, aber ich bin jemand, der Konfrontation eigentlich grundsätzlich eher scheut, aber ich habe gelernt, auch in meiner aktivistischen Arbeit damit umzugehen, dass ist mir egal, da bin ich, da spreche ich Sachen an, aber auch ruhig, so in einer Art und Weise, die vielleicht Menschen eher dazu bewegt, das annehmen zu können. Das ist so das, was ich so manchmal so gemerkt habe. Aber ich mache das jetzt nicht aus einer Perspektive zu sagen, ey, ich möchte das angenehmer für die Menschen machen oder so, sondern ich habe gelernt, dass das auch dazu führen kann, so angenehm für Menschen rüberzukommen. Genau. Das ist so das Ding. Aber finde ich sehr, sehr interessant, dass du mich in diese Richtung siehst, weil ich habe das in letzter Zeit so oft gehört, ne? Leute, die mich fragen, ey, wieso, also wie kannst du so ruhig bleiben? Wie kannst du so Dings? Ich würde komplett ausrasten und so. Ich weiß nicht.
Wie du so ruhig bleiben kannst, check ich schon, weil ja. ich wollte ja mal Schauspielerin werden früher. Und ich habe ja auch sehr, sehr lange geschauspielert. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass das alles fake ist, aber man hat ja verschiedene Rollen, so, das kennst du ja auch, ne? Safe. Also ich würde auf einer Pressekonferenz, würde ich anders reden als in einem Reel und anders auf dem Podium und manchmal gibt's auch Überschneidungen und manchmal halt auch nicht, so. Obwohl ich glaube, dass die Überschneidungen bei mir momentan alle eher ein bisschen größer werden, weil ich glaube, ich bin gerade ein bisschen sehr unhinged und radikalisiere mich da gerade ein bisschen, aber da müssen wir alle gemeinsam durch, also.
Yeah. Ich fühle das.
Ne? Aber ich entscheide mich schon relativ häufig sehr aktiv dazu, mich jetzt über etwas aufzuregen, weil ich finde, dass es dann zum Beispiel nicht genug Leute aufregt. So, ne? Und weil ich ja weiß, dass ich irgendwie, und ich das aber gerne hätte, also zum Beispiel bei der Frage, wenn es um Ostdeutschland geht und ich mir als 25-Jährige dann anhören darf, aber du hast doch mit der Wende ja nichts zu tun und dann sage ich natürlich nicht, das stimmt, aber es gibt ja auch Unterschiede, sondern ich sage so, ja, und es ist auch gar nicht meine Aufgabe, dich zu belehren, Uwe, sondern lies halt ein Buch. Das ist ja auch eine Form von Überspitzung und sich reinsteigern. Ich habe dir den Ball deswegen ebenso zurückgespielt und danke auch für die Erklärung, weil ich glaube, wenn man sich jetzt so das Handbuch so anschauen würde für Social Media und würde jeder, der es schreibt, wahrscheinlich sagen, und es muss alles schneller und krasser und alle drei Sekunden ein Reiz und so ein Bullshit und so arbeite ich auch viel. Aber so arbeite ich auch viel, viel weniger mittlerweile, weil ich es erstens anstrengend finde, auch zu konsumieren. Ich denke mir auch, man hat es schon auch verdient, vor allem in der politischen Kommunikation nicht nur angeschrien zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur irgendwie die Tonlage, sondern schon auch so die Sprache, wie sie benutzt wird. Also ich habe schon auch verdient, nicht nur irgendwelche krassen Buzzwords an den Kopf geknallt zu bekommen. Und das sag ich, ja, also ich finde, wenn Luna Möbius das sagt, dann sollten wir uns das vielleicht doch mal zu Herzen nehmen, weil ich bin jetzt, glaube ich, eher nicht bekannt dafür, immer die ruhigste und regulierteste Person zu sein auf Demos, weil es auch nicht meine Rolle ist. Weil ich irgendwann eingesehen habe, genauso wie du halt gesagt hast, halt deine Art eher ruhiger und zurückhaltender und ne zu sein, ist es halt eher meine, ich glaube, es braucht halt beides, so. Genau, und meine Rolle ist es halt eher dann die Person zu sein, die, naja, nochmal mit einer anderen Wut momentan vor allem und damit einhergeht, aber auch mit einer anderen Unsachlichkeit an Dinge rangeht. Nicht im Inhalt, aber halt immer in der Art und Weise, wie ich es verpacke. So, also wenn mir Leute irgendwie sagen, du bist zu schnell oder das war zu drüber oder das Wort fand ich zu krass, dann denke ich mir ganz oft, okay, das ist dann, das, ja, dann ist es so. Aber wenn Leute wirklich inhaltliche, also wirklich auch Fehler finden, so, wo ich wirklich auch sagen muss, ach shit, da habe ich falsch recherchiert oder so, sowas bringt mir schon aus dem Konzept. Und ansonsten denke ich, es braucht halt beides. Es braucht halt die Leute, die es sehr sachlich einordnen können und es braucht aber auch die Leute, die da ein bisschen mehr mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Ich würde sagen, bei mir ändert sich das gerade ein bisschen. Also ich werde auch gerade ruhiger in der Art und Weise, wie ich Reden halte oder Vorträge halte oder so.
Ich nicht. Bei mir genau andersrum.
Ja, geil. Und ich glaube, es liegt nämlich genau daran. Ich habe es jetzt 3 Jahre so gemacht und denke mir so, boah, ich muss mal kurz chillen.
Ja.
Ja, vielleicht magst du das mal ausführen.
Nee, ich frage mich gerade die ganze Zeit so, wie hilft das aber, also diese beiden Standpunkte, die wir aufgemacht haben, wie hilft das, linke Themen wieder sichtbarer zu machen? Das ist das, was ich gerade so denke, weil wenn wir so bei den Rechten uns das anschauen, dann sind die ja immer so mit angreifen, laut sein, irgendwie Feindbilder kreieren und so weiter und so fort. Das ist ja das, was die oft machen, um Menschen auch emotional abzuholen tatsächlich. Die spielen sehr, sehr viel mit Emotionen. Wenn Leute mich fragen, wieso die AfD auf Social Media so stark ist, dann sage ich, ey, oder wieso Linke da nicht so stark sind, dann sage ich auch oft, ja, ey, wenn wir anfangen, so Themen so breit aufzumachen und 90 Minuten lang zu erklären, dann schlafen Leute ein. Wir müssen es schaffen, nicht weniger, also nicht unterkomplex, aber zugespitzter auch Leuten zu vermitteln, auch gerade in Social Media, weil es einfach anders nicht geht in 90 Sekunden, würde ich sagen. Aber das ist immer auch, das ist immer auch schwierig. Das kann auch immer sehr, sehr schwierig sein. Und wir neigen dazu, immer in diese Erklärbär-Modus reinzugehen. Wir benutzen keine einfache Sprache. Wir müssen Sachen einfach leichter sagen, einfacher sagen, so sprechen, wie die Menschen sprechen und nicht irgendwie schwierige Fachbegriffe. Ich benutze sehr, sehr bewusst, ich spreche schon sehr akademisch, finde ich, aber ich versuche da irgendwie wegzukommen, einfacher zu sprechen. Und das ist, glaube ich, manchmal einfach sehr, sehr schwierig aus dieser linken Perspektive, aus den linken Themen. Da habe ich auch noch gar keine richtige Lösung dafür. Aber
ich habe vielleicht nicht die Lösung, aber ich habe zumindest eine Antwort für mich auf die Frage gefunden. Also ich habe 2 Antworten gefunden. Die erste Antwort ist, mein Anspruch ist es schon, nicht die komplette Komplexität jedes Themas erklären zu können, sondern ich arbeite sehr nach dem Ansatz, so unterkomplex wie möglich, weißt du, ohne dass es verfälschend wird. Also das meinte ich von mit so Geldwäsche und Finanzkriminalitätsbekämpfung. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber wenn die Unterschiede so tief liegen im Detail, dass, weißt du, meine Mutter jetzt nicht sofort wissen würde, aber sie weiß halt, um was für ein Thema es geht, dann habe ich erstmal alles richtig gemacht, weil
aber darum geht es ja auch, also es geht um einfache Sprache einfach, würde ich sagen.
Naja, ich finde nicht nur, dass es um, also ja, ich finde, es geht nicht nur um einfache Sprache. Also ich kann so ein bisschen dieses, wir müssen einfach nur das alles besser erklären und ein bisschen leichter sprechen, kann ich nicht mehr hören, weil die Leute sind nicht dumm so. das ist nichts, was du jetzt gesagt hast oder vor allem auch nicht, wie du es meinen würdest. Ich kenne dich ja, aber ich höre das in Politiker-Intakes ganz oft. Genauso wie halt 42% AfD-Zustimmung nicht bedeutet, dass 42% Nazis sind, so, ne? Also, und ich habe nämlich auf dieser Frage sehr, sehr lange rumgedacht und komme dann jetzt zu meiner zweiten Herleitung. Ich glaube, wir sind nicht wütend genug und wir sind nicht emotional genug. Und das ist tatsächlich, ne, du lachst jetzt so ein bisschen, aber...
Lauter Leute.
Es ist wirklich so und man kann auch leise und gesittet wütend sein. Ne? Deswegen glaube ich, dass diese beiden Pole, die wir jetzt eben kurz so hatten, in der Tonalität durchaus funktionieren. Was wir halt ganz oft vergessen ist, dass es Emotionen braucht. Und ich würde mal ein ganz kurzes Beispiel machen, als, ich bleibe jetzt nochmal ganz kurz in Sachsen-Anhalt inhaltlich, aber als diese Umfragewerte rauskamen zur Landtagswahl, war die erste Antwort von ganz vielen unterschiedlicher Parteien, naja, aber da ist ja jetzt auch noch nichts in Stein gemeißelt und wir müssen es nur besser erklären und mehr vor Ort sein. Und ich denke mir, nee, ihr müsst mal von diesem hohen Ross runterkommen, weil was heißt mehr erklären? Also sind die Leute zu blöd? Haben sie es nicht verstanden? Oder ich kann schon verstehen, warum Menschen AfD wählen in meiner Heimat oder warum sie es überlegen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde. Das heißt auch nicht, dass ich es teile. Ganz im Gegenteil. Aber das heißt, dass ich mir einen Kopf gemacht habe, wo die Leute herkommen und was Probleme sein könnten. Was wir auch als DemokratInnen, als Progressive vielleicht falsch gemacht haben. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt, vor allem für Ostdeutschland, ist eben, dass man diesen Schmerz der Wende nicht ernst genommen hat und dass man immer angefangen hat, Dinge erklären zu müssen. Ich möchte als Transfrau keine Erklärung dafür haben, warum die Fallzahlen gegen queerfeindliche Gewalt gerade steigen. So, du möchtest keine Erklärung dafür haben, warum... Ne, Vonovia sich irgendwie die Rendite einsteckt, aber meine Miete teurer wird und mein Gehalt aber nicht. Also, weißt du, so die ganzen Themen, die uns irgendwie stressen und die uns daran hindern, wirklich zu leben, sondern die halt dafür sorgen, dass wir gerade nur noch überleben können. Das ist ja einfach sehr, sehr viel. Und das ist für jede Person schon nochmal ein bisschen was anderes, aber für viele Menschen ist es im Kern das Gleiche, die Miete, der Einkauf, der Sprit oder das Zugticket, wenn die Bahn denn fährt, so. Ne, und da möchte ich keine Erklärungen mehr drauf haben, sondern ich möchte, weil es heißt dann immer, ja, aber es kommt halt daher, dass, nee, juckt, ich sitze gerne mit am Tisch und diskutiere auch gerne Lösung. So, also ich sage jetzt nicht, ich erwarte jetzt nicht, dass wir sofort auf alles immer eine Lösung haben. Ich erwarte aber schon, dass ich mich ernst genommen fühlen kann, auch in meinen Emotionen. Und ich möchte mir nicht mehr anhören müssen, ich sei zu wütend, wenn ich mich darüber aufrege, das, weil ich mir denke, na, es gibt schon einen Grund, warum ich mich aufrege. Warum regst du dich nicht drüber auf? Frage mich dann an der Stelle, wenn ich mir sowas anhören darf. Ich glaube, dass sowas echt auch dafür gesorgt hat, nicht nur in Ostdeutschland, dass Menschen sich radikalisieren, weil, und das ist quasi das Ende meines Monologs, es gibt gerade nur eine politische Kraft in Deutschland, die Wut aufgreift. Und das ist die AfD. Die Linke macht es immer besser. Die Linke macht es auch immer mehr. Man sieht auch, dass sie damit sehr, sehr erfolgreich sind. Aber alle anderen machen es halt zu wenig. So. Und das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass jetzt jahrelang eine gesicherte rechtsextreme Partei in vielen Landesverbänden, will ja nicht abgemahnt werden hier. Naja, es ist ja so. Aber weißt du, dass halt aus dieser Ecke irgendwie auf mit unseren Ängsten und mit unseren Emotionen Mehrheiten geschaffen werden, ohne wirklich Lösungen zu präsentieren. Und ich glaube, das ist echt ein großer Punkt. Das haben wir auch an dieser Hope-Debatte gesehen. Es ist mir persönlich, ja, ich fand es auch ein bisschen peinlich, wie viele Leute dann irgendwie angefangen haben, ihren KI-generierten Wahlsong schlecht zu synchronisieren auf TikTok. Und gleichzeitig muss ich es aber auch nicht nur auslachen, sondern kann mir auch mal einen Kopf machen, ey, kriege ich die Leute vielleicht für Tierschutz mobilisiert, so, weißt du, kann man nicht vielleicht da auch nochmal ansetzen und sagen, okay, ihr habt gerade irgendwie sehr, sehr viel, vielleicht auch ein bisschen irrationales Mitgefühl mit so einem einzelnen Tier, wollen wir da nicht mal drüber sprechen und stattdessen haben halt irgendwie alle sich nur drüber lustig gemacht und das erleben wir halt bei ganz, ganz vielen Themen und ich glaube, dass halt so dieses, man ist zu wütend, man ist zu angepisst, Ecke gestellt wird, passiert ja sehr, sehr schnell. Und sorgt halt dafür, dass Leute frustriert sind und sich dann, vor allem wenn sie sich politisch engagieren, denken, na dann könnt ihr mir mal am Arsch lecken, dann müsst ihr das ohne mich machen. Aber das kann es ja nicht sein, weil eigentlich braucht es ja noch mehr Menschen am Tisch, die mit die Lösung diskutieren und die halt nicht sagen, dann müsst ihr es alleine machen, ihr kriegt es eh nicht hin.
Ich glaube auch, dass wir nicht wütend genug sind und wenn wir wütend sind, dann meistens aus einer Perspektive der Betroffenheit. Und ich finde, Menschen, die nicht wütend genug sind, sind oftmals einfach verdammt nochmal privilegiert, weil sie...
Ja, oder uninformiert.
Oder uninformiert. Aber
weil
das,
ich also, muss nicht immer betroffen sein, um wütend sein zu können.
Ja, genau, finde ich auch. Finde ich, natürlich muss man nicht, aber man hat meistens dann so gesehen die Wahl, sich damit auseinanderzusetzen oder eben nicht. Und das ist, darin liegt schon eine Privilegierung. Und wenn das schon fehlt, ne, wenn man sich nicht dafür verantwortlich fühlt, sich da informieren zu müssen und ja Teil der Debatte, Teil der Gesellschaft zu sein, wie, um zu gucken, wie wir die Lösung für die Probleme, die wir haben, natürlich finden können. Ich sehe das 100% so, dass ich natürlich verstehen kann, also dass Menschen auch in die Arme der AfD getrieben werden, indem Politik der Rechten mitgetragen werden, indem gekürzt wird, indem keine Lösungen für die Probleme der Menschen gefunden wird und sie immer wütender werden natürlich, immer enttäuschter, immer sauer auf die regierenden Parteien, die gerade da sind oder etablierten Parteien. Und das ist natürlich eine Verantwortung oder eine etwas, was ich sehe und natürlich auch, ja, bei mir auch so ist. Also ich fühle mich bei sehr, sehr vielen Themen auch einfach nicht gesehen. Ne? Und das ist, glaube ich, echt eine Problematik. Und die Frage ist dann, ja, wie kommen wir da wieder hin oder wie können Linke diese Menschen das Gefühl geben, dass sie gesehen werden, einerseits, dass ihre Themen ernst genommen werden und dass sie echte Lösungen für diese Probleme haben. Weil das ist ja, glaube ich, genau das, was eigentlich dafür sorgt, dass vielleicht diese Themen gar nicht in der Öffentlichkeit debattiert werden. Weil ich glaube, aus der linken Perspektive gibt es richtig viele Lösungen für Probleme, die wir haben in dieser Gesellschaft. Und das ist ja nicht nur aus einer emotionalen Perspektive heraus, sondern viel auch darauf basierend, also auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend, wie man die Probleme der Menschen lösen kann, wie man das schaffen kann, dass Menschen mehr Geld in der Tasche haben, dass es nicht, dass Probleme nicht gelöst sind, wenn Menschen aus diesem Land abgeschoben werden. Das ist ja Fakt. Ne? Und trotzdem kriegen wir das nicht hin, Menschen das zu vermitteln.
Ja. Also ich würd die Vermischung gerne an der Stelle so ein bisschen aufheben, weil ich würde nicht ich mache nicht Politik und suche nicht eine politische Lösung aus einer Emotion heraus, sondern ich bin schon sehr für Evidenz und Wissenschaft. Aber es geht ja dann, also für viele Probleme, die wir haben, haben wir ja schon Lösungen irgendwie formuliert, ne? Menschen forschen lange dazu etc. Und es gibt halt das große Problem, und jetzt schließe ich nochmal ein bisschen an die Frage an, wie schaffen wir es, linke Themen zu setzen, dass diese Themen halt nicht mehrheitsfähig sind, dass sie nicht mehrheitsfähig diskutieren, also sie wären es, aber sie werden halt gerade so nicht diskutiert. So, ne? Sie sind mehrheitsfähig, aber es gibt die Mehrheit gerade nicht. So rum. Und ich glaube, da muss halt Emotionen ansetzen. Und das muss nicht nur Wut sein, das sollte auch nicht nur Wut sein. Gleichzeitig sollten wir aber auch nicht so tun, als hätten wir es als Progressive nicht geschafft, Themen zu setzen. Colleen Fernandes und die ganze Debatte rund um digitalisierte Gewalt ist für mich gerade so eines der greifbarsten und aktuellsten Beispiele, weil natürlich ist das Gesetz heute, Stand heute, 25. Juni, noch nicht geändert worden. Aber die Debatte findet ganz anders statt. Die Debatte findet viel, viel schneller statt. Da, also ich war auf den Demos, ich weiß nicht, wo du so Dinge auch mitbekommen hast, aber glücklich sahen die Leute jetzt nicht aus, sondern schon sehr wütend. So, ich habe das letztens in einer Rede gesagt, der 8-Stunden-Tag wurde nicht nett erfragt. Da sind Leute wütend für gewesen. Also für mich ist Wut einfach schon ein sehr, sehr großer Motor, beziehungsweise die Emotion halt an sich. Und ich glaube, wenn es eben darum geht, linke Themen wieder neu zu besetzen und aber auch die Narrative erstmal selber überhaupt zu platzieren, dann werden wir eine Sache gerade nicht selber lösen können. Und das ist die Art und Weise, wie JournalistInnen, wie Sender, wie Produktionsfirmen diese Themen angehen. Weil den Titel werde ich nicht mitdebattieren können. So. Was ich aber machen kann, ist mich auch in Formate zu setzen, die ich unbequem finde und dort mit meinem für dieses Format sehr unbequeme Standpunkt einfach dran zu bleiben. Und in dem Moment, wo eine Sendung heißt, ist das Bürgergeld zu hoch? Kann ich aber auch sagen, ist das Bürgergeld nicht vielleicht einfach zu niedrig? Kann man vom Bürgergeld eigentlich überhaupt leben? So, und ich glaube, das ist nämlich auch ein großer Punkt, dass Progressive sich ein bisschen zu fein sind dafür, diese Diskussion dann tatsächlich zu führen. Weil man müsste ja mit Leuten reden, die einen komplett anderen Standpunkt haben als man selber. mir selber geht es nicht darum, Leute zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir geht es darum, Leute zu erreichen. Und die können, bitte, müssen die sich sogar ihre eigene Meinung bilden und sich einen eigenen Kopf machen. Und wenn die deckungsgleich ist mit Dingen, die ich sage, dann macht es natürlich erstmal ein bisschen angenehmer, wenn man sich weiter unterhält. Ich kann das aber auch aushalten, wenn Leute sagen, nee, da stimme ich halt nicht überein. Also ich glaube, von diesem Anspruch müssen wir auch ein Stück wieder wegkommen. Wir werden es aber nur schaffen, in diesem ganzen Chaos von alles polarisiert sich, alles spitzt sich zu, die Narrative, die Titel, die Beschreibungen werden alle nur noch klickbarer und damit ja ehrlicherweise auch menschenfeindlicher an vielen Stellen. Ich glaube, da kommen wir nur durch, indem wir sehr, sehr knallhart die Fakten kennen und sie aber sehr, sehr emotional verkaufen.
Dankeschön, dass du das ansprichst, weil ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass gerade aus einer linken Perspektive immer dieses, wir müssen faktenbasiert oder Themen faktenbasiert und emotionslos vortragen. Das finde ich falsch. Das finde ich falsch und ich setze auch bewusst oft auch Emotionen ein, um Menschen zu erreichen. Und das müssen wir viel, viel mehr tun. Also in allen Kontexten. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, woran das so liegt. Weil das führt ja dazu, dass wir immer in dieses Erklärbär lange hier schweifen und Facts nach Facts irgendwie hintereinander droppen, ohne irgendwelche, ohne emotionale Komponente. Ohne die emotionale Komponente. Aber alle Themen, die wir besprechen, haben ja auch eine reale Auswirkung auf die Leben, auf unser Leben insgesamt. Und das muss man irgendwo ja natürlich auch klar machen. Genau, das sind ja genau die Emotionen, die da sind. So, na, was bedeutet das für BürgergeldempfängerInnen, wenn die Gelder gekürzt werden? Was bedeutet das für queere Menschen, wenn die Anfeindung gegen sie noch stärker wird, noch zugespitzter wird? Was bedeutet das für Menschen, die insgesamt marginalisiert sind, Frauen, für MuslimInnen, JüdInnen? Was bedeutet das eigentlich in dieser zugespitzten und sehr, sehr, ja, irgendwie auch, weiß ich nicht, das ist so unangenehm gerade in der Gesellschaft für sehr viele Menschen einfach. Was bedeutet das für die konkret? Und das genau das sind Emotionen, das kann man natürlich sehr, sehr deutlich machen. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie wir, weil wenn wir das ehrlich sind, also Fridays for Future nochmal da anzuknüpfen, das ist ja gar nicht mehr so präsent. Also eigentlich, ich nehme Fridays for Future fast gar nicht mehr wahr. Und ich habe das Gefühl, dass hier so immer, weil du Colleen Fernandes auch genannt hast, immer in diesem reaktiven Modus sind. Wir müssen darauf reagieren. Das ist gerade passiert. Reagieren, reagieren, reagieren. Aber wie können wir auch planbar Sachen machen, langfristig Themen setzen, langfristig auch linke Themen wieder nach vorne bringen? Das ist, glaube ich, eher die größere Frage, die ich mir so stelle. Und die sehe ich im Moment, boah, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir schon dagegen ankämpfen, dass rechte Themen noch stärker werden, weil ohne die Arbeit von linker Seite, von NGOs, von so vielen Menschen, die krasse Arbeit machen, wären ja die Themen noch weiter rechts. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Wenn wir uns nicht dafür einsetzen würden, wäre das noch weiter rechts. Aber naja, wie können wir das? Ja?
Es gibt keine rechten und keine linken Themen. Aber es gibt halt, nee, gibt's nicht. Es gibt Themen. Und es gibt Narrative und die können dann in unterschiedliche Richtungen gehen.
Safe.
Aber ich glaube, also sorry, dass ich da jetzt so reingekrätscht bin. Und bitte bring deinen Gedanken auch noch zu Ende. Ich wollte das bloß deswegen gerade einmal so klar sagen, weil ich glaube, dass das auch ein Denkfehler ist. Wir denken immer, das ist das Thema der anderen. Das stimmt nicht. Es ist eine Art und Weise, wie ein Thema bespielt wird. Ich kann über Migration reden, ohne menschenfeindlich zu sein. Aber das Thema Migration an sich ist weder ein rechtes noch ein linkes Thema.
Mhm.
In dem Moment, wo wir das aber zugeben würden oder zulassen würden, dass, ne, das vor allem bei diesen Identitätssachen, bei Migration, bei Queer, bei Ostdeutschsein, bei diesen Kulturkampfdebatten, die es ja sind, wo man so getan wird, dieses Thema gehört jetzt einem politischen Lager. Wenn wir das mitmachen, würden wir ja zugeben, dass man diese Themen so besetzen kann. Und dann hören wir aber auf, sie lösungsorientiert zu diskutieren. Sorry.
Ich glaube, nee, ich finde das wichtig, was du sagst. Gerade bei dem Thema Migration, also ich sehe das, dass man das immer im Kontext von Narrativen sieht, also linke Narrative, rechte Narrative, aber wo sind denn die linken Narrative von Migration sichtbar? Also das sehe ich eigentlich gar nicht. Und Migration wird immer im rechten Narrative-Setting, sag ich mal, bespielt. Und ich habe das Gefühl, dass wir das nicht mehr so an uns reißen können. Also mein Gefühl, weil die Rechten das Thema so krass besetzt haben mit ihren Narrativen einerseits und weil Menschen oft dann auch, weil diese Narrative der Rechten bei sehr, sehr vielen so stark sitzen, dass Menschen, die uns das vieles auch gar nicht mehr glauben, was wir sagen. Und gerade bei Thema Migration habe ich das Gefühl, dass wir dann immer dann versuchen zu entkräften, also die Narrative, die Argumente von Rechten zu entkräften. Und da gehen wir sehr, sehr oft auch in die falsche Richtung, indem wir beispielsweise sagen, ja, Migration ist wichtig, weil wir brauchen Menschen, die hier arbeiten. Also dieses, ne, also das sind so Nützlichkeitsargumente, die dann bespielt werden. Und das macht das alles wieder, finde ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, total. Ne? Ich will normalerweise auch gar nicht so kleinlich sein in so einzelnen Begriffen, aber genau, mir war es an der Stelle einfach nochmal wichtig zu sagen, das stimmt, das Thema wird von Recht sehr, sehr heftig besetzt, aber es ist kein rechtes Thema, so. Und das dürfen wir auch nicht als rechtes Thema behandeln. Ich glaube, ein Grund dafür, warum das so krass besetzt ist, ist aber, weil Progressive aufgehört haben irgendwann. Oder ich fange mal eine Stufe vorher an. Michelle Obama hat mal gesagt, if they go low, we go high. Ich denke mir, wenn die runtergehen, komme ich mit runter. Das ist gar kein Problem. Ich finde es nicht richtig, wie das Spiel gerade gespielt wird, wie die Regeln sind, aber offensichtlich haben wir die Regeln nicht gemacht. So. Offensichtlich klickt sich gerade gut, was polarisiert, was irgendwie populistisch ist, was aneckt. Offensichtlich schaffen wir es aber auch, das mitzuspielen, ohne menschenfeindlich zu werden, also ich kann ja auch anecken, ohne Ableismus zu reproduzieren, ohne Klassismus zu reproduzieren, etc. So. Ich glaube, das ist das eine ganz, ganz große Learning. Und ich berate jetzt auch BerufspolitikerInnen verschiedenster Parlamente seit 3 Jahren und lerne oder merke immer wieder, dass das echt so der größte Punkt ist, wo die Leute dran hadern, einfach einen Mund aufzumachen, weil sie immer in diesem Sprech sind. Und wie schnell Leute auch irritiert sind von meiner Art und Weise zu sprechen und wie erfrischend sie das finden, wo ich mir denke, ich rede halt, wie ich rede. Ich verstell mich halt nicht. Weißt du, ich habe verschiedene Rollen. Natürlich würde ich auf einer Pressekonferenz andere Worte vielleicht auswählen als in einem Video, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe auch schon auf einem Podium gesagt, Entschuldigung, aber da brennt euch wohl der Hut. Also, und das finde ich auch in Ordnung. Einfach auch mal so die, ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie gerade diskutiert wird, dann gibt es halt die Gruppe, die das sehr öffentlich macht, PolitikerInnen, JournalistInnen, CreatorInnen. So, da muss man halt nochmal sagen, bis auf CreatorInnen sind halt die anderen beiden Gruppen sehr, sehr, naja, in ihren Rhetoriktrainings gewesen und irgendwie sehr glatt geleckt und durchgelutscht und so. Und das ist halt alles so, weißt du, feingeschliffen, bloß nicht anecken, bloß keine Kante zeigen. Hm. Ja, da macht mein MacBook hier einen Daumen runter.
Bloß nicht anecken.
Nee, aber so, weißt du, was ja genau aber auch für diesen Vertrauensverlust sorgt, weil Menschen wählen Menschen, Menschen glauben Menschen, Menschen reden mit Menschen. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was du für eine Person bist, also lieber sage ich mal was Streitbares, aber das meinte ich vorhin mit, ich habe eher Angst, dass ich was inhaltlich Falsches sage, im Sinne von, das stimmt halt einfach nicht, aber nicht, dass du meine Meinung scheiße findest, weil dann kann ich immer sagen, naja, juckt, dann also ist es halt nicht meine Meinung, ist ja auch okay. Und gleichzeitig gibt es aber die andere Gruppe, nämlich Menschen, die nicht so komplett crazy wie wir die ganze Zeit in diesen Debatten verbringen, sondern auch mal leben. So. Ich würde sagen, das machst du sogar noch mal mehr, als ich das die letzten Jahre gemacht habe.
Wer leben?
Ja, safe, du studierst.
Du hast mal studiert, zumindest. Ich studiere Chemie, ich lebe nicht.
Ja, fair, aber du unterhältst dich ja nicht nur irgendwie mit der Säure, sondern auch mal mit Menschen in der Mensa. Also. Weißt du, und ja, stimmt. Irgendwie, ich arbeite im Deutschen Bundestag, also der Kreis an Menschen, die nicht in der Politik oder in der politischen Kommunikation arbeiten, wurde irgendwann wirklich sehr, sehr klein für mich und das war auch einfach mega belastend. Und das meine ich, wir müssen nicht einfacher sprechen, wir müssen nicht leichter sprechen, wir müssen es nicht mehr erklären, aber ich muss es halt so sagen, dass meine Mutter es verstehen kann. Meine Mutter hat 5 Kinder. die lebt. Die lebt, die wohnt, die geht einkaufen, die macht Care-Arbeit, so, weißt du, die beschäftigt sich nicht den lieben langen Tag mit jeder Debatte. Und es stimmt schon, viele Debatten sind gerade sehr, sehr reaktiv. Aber wenn das gerade das Spiel ist, dann mache ich das halt mit. So, aber da, auch da ist das Colleen Fernandes-Beispiel für mich ein sehr, sehr gutes, weil die Debatte ist halt nicht nach 2 Wochen vorbei gewesen, auch wenn das so beschrien worden ist. Wir nehmen jetzt am 25. Juni auf. Gestern war sie in Berlin und es gab die Petitionsübergabe. Die haben über 300.000 Menschen unterschrieben. Das ist ja was. So, eine Justizministerin bewegt sich. Jetzt kann man unterschiedlicher Meinung sein über die Art und Weise der Bewegung. So. Aber Dinge passieren. Dinge werden ja auch tatsächlich diskutiert. Es werden Gesetzesentwürfe eingebracht etc. Ich finde, das ist ein bisschen auch der Unterschied zu Fridays for Future, die an vielen Stellen verpasst haben, ihr Thema mit anderen relevanten Themen zu verknüpfen, die gerade mehr diskutiert werden. Ne? Also diese ganze soziale Gerechtigkeitsfrage, die ganze Frage von Transformation, also Umbau auch von ganzen Regionen, ehrlicherweise, wenn ich mir so Kohleregionen anschaue, ob jetzt in der Lausitz oder in NRW, ist ja jetzt an der Stelle erstmal wurscht, weil Auswirkungen werden ähnliche sein. Ich glaube, das hat man halt gerade eher verpasst und holt das momentan mehr nach. Was ja aber auch ein Learning ist für progressive Bewegungen, das mehr mitzudenken. So. Deswegen, wenn bin ich ja auch die erste Person, wenn es um queere Themen geht, die halt sagt, was jucken mich diese Farben, sondern es geht mir um Sicherheit. Es geht mir um, naja, es ist ja auch so, weil das ist ja eigentlich das Tieferliegende und das ist ja auch das, worauf wir uns am Ende alle einigen können sollten. So, dass wir alle in Freiheit und Sicherheit leben wollen. Ich glaube, das vergisst man halt aber sehr, sehr oft. Und dann, naja, es ist halt natürlich irgendwie attraktiv, diese Regenbogenflaggendebatte mitzumachen. Das habe ich ja letztes Jahr auch gemacht und irgendwann habe ich aber auch gesagt, so, es reicht mir dann an dem Punkt auch, weil ich weiß, es klickt sich gut. Ich bin dafür auch jetzt irgendwie für ein Format angefragt worden, wo ich in dem Vorgespräch gesagt habe, aber es geht mir nicht um diese Farben. Also darüber möchte ich nicht diskutieren. Ich möchte nicht über einen Erlass reden, ob ein Stück Stoff auf einem Gebäude wehen darf, sondern über strukturelle Probleme. Und ich verstehe, dass das schwieriger ist, weil es sich nicht mehr so gut klickt. Aber da sind dann, also wir sind ja alle gemeinsam dran schuld gewesen, dass das gerade so ist, diese Lage, dass das alles so polarisiert und hochgespitzt ist. Aber wir können es ja auch nur gemeinsam lösen, indem wir einfach mal wieder emotionaler, aber eben auch sachlicher sind. Und mit einer Sachlichkeit meine ich in dem Fall vor allem auch wirklich mal sachlich zu schauen, worum geht es denn eigentlich gerade? Ist es gerade wirklich das, was wichtig ist? Ist es gerade wirklich der Punkt?
Boah, da hast du, glaube ich, was angerissen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Tatsächlich diese strukturelle Dimension in den Debatten wird sehr, sehr oft einfach vergessen. Also das Wichtige wird gar nicht besprochen. Woran liegt das, dass, weiß ich nicht, Menschen sich gerade hier in Deutschland unsicher fühlen? Woran liegt das, dass weniger Menschen oder mehr Menschen in psychischen Krisen sind beispielsweise? Das finde ich, das ist auch ein Thema, worüber wir sprechen müssen.
Also psychische Krisen kenne ich nicht.
Ne, also es gibt sehr, sehr viele, woran liegt das, dass Menschen weniger Geld in der Tasche haben und so weiter und so fort. Das ist einfach, ne, diese strukturelle Dimension. Und es ist ja, man muss ja auch sagen, es sind vor allem auch die Parteien, die regierenden Parteien in der Verantwortung, Lösungen für die Probleme der Menschen zu erarbeiten. Und das sehen wir halt konkret einfach, also nicht. Ne? Stattdessen befeuern sie leider rechte Rhetorik, machen das mit, beschließen literally Sachen, die Rechte oder auch beispielsweise die AfD so machen würde. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Und wir sehen ja in vielen auch politikwissenschaftlichen Studien, dass es nicht dazu führt, dass die AfD dadurch kleiner wird beispielsweise, sondern eher dazu führt, dass Menschen sagen, ja, wir wählen das Original. Und das sind so Sachen, die einfach, ja, ich finde das echt ätzend, wenn ich da mir das so anschaue, wie das auch auf der politischen Bühne so gemacht wird, wie das in den Parlamenten so beschlossen wird und so weiter und so fort. Aber
darf ich da kurz nochmal eine Kurve gehen oder verlierst du uns deinen Gedanken?
Mach eine Kurve.
Der erste Punkt: Wir müssen aufhören, Politik gegen die AfD zu machen. Und wir müssen mal anfangen, Politik für uns zu machen. So, wir müssen mal aufhören, gegen eine AfD zu diskutieren und mal darüber zu diskutieren, was wir eigentlich wollen. Das ist Punkt 1. weil ich mache nicht Dinge gegen die anderen. Ich mache dann Sachen, weil ich sicherer leben möchte, weil ich mir meine Miete leisten können will, etc. Wenn die Konsequenz daraus natürlich ist, dass man beispielsweise, wenn es um Miete geht, Großkonzerne anders behandeln muss, etc., dann ist es aber auch keine Politik gegen die, sondern es ist eine Politik für uns alle.
Ich glaube, dass es kein Widerspruch ist. Also ich sag tatsächlich immer, also es reicht nicht, gegen die AfD zu sein. Wir brauchen natürlich auch eigene Lösungen. Allein gegen die AfD zu sein, reicht nicht, wird jetzt nicht unser Leben besser machen.
Ja, ich sag das deswegen so, weil, und vielleicht ist das auch wieder so ein Ossi-Ding, aber so dieses, na, ich bin da jetzt dagegen, dann sorgt das sehr, sehr schnell für eine Trotzhaltung, dass man so, da bin ich aber aus Prinzip dagegen, dass du dagegen bist. Weißt du, so ganz, ganz viele Leute, ich habe das sehr, sehr häufig auch in Kommentaren und in Mails, wenn Leute schreiben, ah ja, aber also ihr seid ja nur gegen die AfD, weil ne, ihr selber ja Angst habt oder keine Ahnung. Ich denke mir, nee, ich bin gegen die AfD, weil es eine menschenfeindliche Partei ist. Und ich bin nicht gegen die AfD per se, sondern ich bin gegen Menschenfeinde allgemein. Also die könnten sich auch anders nennen, das ist mir eigentlich wurscht, wie dieser Kasperladen sich bezeichnet. Das ändert jetzt erstmal nichts an meiner Einstellung. So. Das ist für mich eher so ein sprachliches Ding zu sagen, vielleicht wollen wir mal aufhören, immer zu sagen, wir gegen die, weil das gibt's ja auch nicht. Das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit diesem, es gibt diese Kategorien nicht. Das hat Gilda Sahibi mal sehr, 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 sehr schlau aufgeschrieben und auch gesagt, es gibt diese Trennungen nicht. Wir sind alles Menschen und wir wollen am Ende alle das Gleiche, nämlich wir wollen in Ruhe gelassen werden. So. Von unserem Vermieter, von unserem Arbeitgeber an unserem freien Tag.
Von unserem Vermieter ist crazy, ja.
Von, na, es ist doch so, lass mich in Ruhe, Mann. Von, ich möchte auch in Ruhe gelassen werden, von der Hitzewelle tatsächlich. Also weißt du, so. Und der zweite Punkt ist, dass wir, das haben wir jetzt eben schon gesagt, zu wenig über das unterhalten, was wirklich wichtig ist. Weil gemessen an dem, was reale Probleme gerade sind, und das sind in meinen Augen und vor allem auch, wie viele Menschen wirklich real auch vom Problem betroffen sind. Und das sind in meinen Augen gerade vor allem soziale Fragen, Miete, Einkauf, Sprit, ich habe es vorhin schon genannt, so Kindergeld, Elterngeld etc. Also Dinge, die uns alle betreffen. Egal, ob ich queer bin, ob ich dritte Generation bin, in Deutschland aufgewachsen, ob ich eine Behinderung habe, weißt du, so, diese Unterschiede oder diese Betroffenheiten, diese Diskriminierungsform machen wir jetzt mal kurz nicht mit, sondern es gibt ja wirklich Dinge, die betreffen uns ja erstmal alle. So. Und über die unterhalten wir uns aber kaum noch, sondern wir unterhalten uns nur noch über diese Betroffenheitsthemen. Ich sag nicht, dass die nicht wichtig sind, sondern ich sag, dass das eine Strategie ist von Rechtsextremen und Rechtskonservativen, diese Kulturkämpfe die ganze Zeit zu führen, um abzulenken. Es ist doch nicht ohne Grund letztes Jahr über die Regenbogenflagge auf dem Deutschen Bundestag so ewig geredet worden, während zeitgleich darüber entschieden wurde, erstens, wie viel Geld gibt Deutschland aus, Haushaltsdebatte, und wofür geben wir es aus, hat keine Sau mitbekommen, erst recht nicht in der Relation, aber alle wussten, hängt der Lappen da jetzt oder hängt er jetzt nicht. Und Frau Geprosius-Gersdorf, die nicht Verfassungsrichterin wurde am Bundesverfassungsgericht, was eine krasse Untergrabung ist des Rechtsstaats, die es in dieser Form, also weißt du, diese Auseinandersetzung hat es in dieser Form so noch nicht gegeben, das ist einfach wirklich heftig gewesen. Auch darüber wurde in Relation viel, viel weniger gesprochen, weil es natürlich einfacher ist, über die Schwulen und ihre Fahne zu reden, weil da müssen sich, weißt du, da hat erstmal jeder eine Meinung zum Haushalt und zu einem Bundesverfassungsgericht und auch der Bedeutsamkeit dieser Dinge, müsste man sich ja tiefer einarbeiten. Und das meinte ich mit unterkomplex wie möglich, damit Leute eben checken, aber ich kann ja auch das Thema Haushalt irgendwie so erklären, dass meine Mutter es versteht.
Ehrlich, ne? Haushalt finde ich echt trocken.
Naja, halt vielleicht nicht bis ins Detail, aber ja. Nicht in der kompletten Komplexität. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht jeden Rahmenplan erklären können. Weißt du?
Verstehe ich, ja.
So, ja, aber das verstehen halt viele irgendwie nicht. Und ich glaube, über diese ganzen Themen zu sprechen, vor allem vor dem Hintergrund einer Menschenrechtsperspektive, darf halt niemals aufhören. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig, das ist nicht der Punkt, den ich mache. Aber das meinte ich mit dem Beispiel am Anfang, warum muss ich mich zu Israel und Gaza äußern, wenn ich gerade versuche, daran zu arbeiten, dass nicht eine rechtsextreme Partei regiert in Sachsen-Anhalt? Weißt du? So, also können wir da, während wir ja wissen, es gibt ganz viele, die arbeiten zu genau diesem Konflikt, zu dem ich nicht arbeite. Es gibt zu wenig Menschen, ehrlicherweise, die zu dem Konflikt arbeiten, zu dem ich arbeite. Warum können wir da nicht einmal kurz beim Thema bleiben? So, und dann kann man immer noch sagen, mit dem Thema beschäftige ich mich mehr und mit dem Thema beschäftige ich mich weniger. Und man kann schon auch sehen, dass Themen zusammenhängen, ne? Also, dass auch im weitesten Sinne oder im weiteren Sinne Dinge, die tausende Kilometer von Magdeburg entfernt passieren, schon auch eine Auswirkung auf Magdeburg haben können. Also, aber darum geht es ja gar nicht erst im ersten Schritt, sondern im ersten Schritt geht es ja darum zu sagen, beide Themen sind gleichwertig, beide Themen müssen auch behandelt werden, weil beide Themen betreffen Menschen. Das eine Thema wird aber viel, viel weniger öffentlich und auch viel kleiner, auf einer viel kleineren Bühne diskutiert, weil es vielleicht auch nicht so polarisiert ist. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weg wieder von diesen sehr konkreten Beispielen Gaza, Israel, Ostdeutschland, so, ne? Sondern ich meine das jetzt auch in der Allgemeinheit, weil die Themen vielleicht auch komplexer sind, weil ein Bundesverfassungsgericht vielleicht nicht die Emotionen auslöst, wie eine Regenbogenflagge und, ne, wie du es eben schon gesagt hast, regierende Parteien, vor allem die CDU, CSU, da gerade eine sehr rechtskonservative Agenda durchdrücken, die halt nicht den Menschen dient. Und deswegen lenken sie halt von diesen Debatten ab. Und ich glaube, um die Anfangsfrage meinerseits zu beantworten und dann hier langsam auch mal abzuschließen. Es gibt diese Lösungen, aber wir werden es eben nur schaffen, diese Lösungen zu präsentieren, indem wir sie erstens so verkaufen, dass man sie versteht. Also keine Fachbegriffe, emotional. Und zwar nicht der Emotion wegen, sondern um es ernst zu nehmen, damit auch Menschen sich wirklich ernst genommen fühlen. Und zweitens, indem wir aber auch nicht über jedes Stöckchen springen und nicht jede Bullshit-Debatte mitmachen. Und deswegen habe ich dir vorhin, und das mache ich jetzt nochmal zum Abschluss, dir diesen Ball so vorhin zugespielt, weil ich habe das Gefühl, ich bin über ein paar Stöckchen zu viel gesprungen. Das ist auch eine Lernkurve, das gehört auch dazu. Aber, und deswegen werde ich, glaube ich, gerade eher ruhiger. Und Menschen, die ich die letzten Monate und Jahre eher, naja, in einem ähnlichen Kommunikationsstil wie dich wahrgenommen habe, also schon eher erklärender, ruhiger, sachlicher, sehr auf den Punkt, aber ne, weniger überspitzt sozusagen, im Ton vor allem. Ich glaube, sowas braucht es auch wieder mehr. Deswegen freue ich mich natürlich trotzdem, wenn wir beide hier Yin und Yang mäßig uns ein bisschen abwechseln, wer ist hier gerade öffentlich mal drüber und wer nicht. Also das Team können wir gerne bilden, weil es braucht schon beides, aber wir haben von dem einen halt zu viel.
Ja, ich möchte noch ein bisschen so auf das Thema, ich hab das Gefühl, oder es ist so, dass wir natürlich sehr, sehr viele Themen haben, die irgendwie wichtig sind. Und ich glaube, wie du gerade auch gesagt hast, ist es natürlich schwierig, diese Themen gegeneinander auszuspielen. Was ist jetzt wichtiger oder was nicht? Also generell ist es einfach schwierig. Und das ist ja auch immer das, was, denke ich, auch, ja, was denke ich aber auch immer so ein Thema ist, gerade auch, wenn ich Nachrichten schaue, dann höre ich beispielsweise, das ist jetzt ein neues Thema, aber dann höre ich beispielsweise nichts über Sudan. Und da sterben Menschen. So, dann höre ich nie nichts über Kongo. Dann, also das sind alles wichtige Themen und die einfach nicht da sind, die einfach nicht präsent sind. Und bestimmte Themen sind einfach sehr, sehr präsent in der Öffentlichkeit und andere Themen halt nicht. Was nicht bedeutet, dass die anderen Themen weniger präsent sein sollen, sondern die nicht präsent sind, mehr präsent sein sollten, meiner Meinung nach. Also so sehe ich das eher. Aber
na, beziehungsweise es gibt halt durchaus schon ein paar Bullshit-Themen einfach. Also die Regenbogenflagge an sich, diese, also jetzt ganz konkret, ja, diese Diskussion letztes Jahr, das war auch, also
eine Scheindebatte, würdest du sagen?
Das war irgendwann einfach eine sehr hochgezogene Scheindebatte, die irgendwann einfach Bullshit war. Also ich finde das, natürlich ist das ein Zeichen und etc., aber am Ende geht es ja nicht um eine Flagge, sondern es geht eben um Sicherheit. So. Und darüber wird sich aber zu wenig unterhalten. Und das ist ja, ja, das Gleiche wie mit Sudan und Kongo, war das, ja, zweite Land, ja, eben? Ja. Ne? Auch da geht es um Sicherheit. Und es ist eine Schande, dass wir uns lieber drüber unterhalten, medial, ist das Bürgergeld zu teuer für den Staat? so oder ne, solche Sachen.
Aber das finde ich ja auch wichtig, ne?
Nee, also, ich finde es nicht wichtig, ob also das Bürgergeld zu teuer ist für den Staat.
Zu teuer
ich finde es wichtig,
nicht
ob Leute davon leben können.
Genau, nicht zu teuer, das meine ich nicht. Also nicht zu teuer, aber ne, das ist, dass wir darüber reden, ob Menschen davon leben können und ob Menschen jetzt nicht irgendwie am Existenzminimum oder
aber
in
das
Armut.
Tun wir ja nicht.
Genau, das tun wir genau nicht.
Das tun wir ja nicht, sondern wenn die Frage so gestellt ist, ist die Frage ja nur, was steht im Haushalt? Und das ist eine Frage, die muss ich halt so nicht diskutieren.
Leider.
Genau, das meine ich. Also ich glaube, wir haben da schon denselben Punkt. Mm. Aber am Ende geht es für mich, das klingt so abgedroschen, ich kann es selber nicht mehr hören, aber es geht für mich um Sicherheit an ganz vielen Stellen. Das ist mir erstmal egal, ob das Sicherheit im Prenzlauer Berg ist oder in Lutherstadt Wittenberg oder im Sudan, sondern mein Anspruch ist, dass alle Menschen in Frieden, in Freiheit sicher leben können. So, und solange dem nicht so ist, kann ich mein Maul halt leider nicht halten und ich weiß ja Gott sei Dank, du deins auch nicht. Weil ich das jetzt ja einmal so direkt sagen darf. Aber die Art und Weise, wie wir über Themen sprechen, muss sich halt ändern. Und wenn Redaktionen das nicht hinbekommen, dann müssen wir uns, wenn wir schon eingeladen werden, dann müssen wir es mitbringen. Dann kann ich auch in einer Debatte um die Regenbogenflagge irgendwann auch in einer Sendung sagen, darum geht's ja aber eigentlich gar nicht. Weil das ist ja nicht der Punkt. Also der Punkt ist ja nicht, wen da jetzt die Farben, sondern der Punkt ist ja, wovor habt ihr Angst eigentlich? Ne? Und ich glaube, das ist halt die Rolle, die wir dann als CreatorInnen haben und die wir ja auch sehr, sehr erfolgreich, Gott sei Dank, auch wahrnehmen können, diese Reichweiten für andere Themen zu schaffen. Weil nur, ich glaube, den Zahn möchte ich den Zuhörenden jetzt auch nochmal ziehen und dann war das aber wirklich mein Abschlussplädoyer. Nur weil die Themen nicht in der Tagesschau vorkommen, heißt es nicht, dass die Themen ja öffentlich gar nicht vorkommen. So. Und vielleicht fehlen noch zwei Schritte, bis sie wirklich riesig diskutiert werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich mehr Themen gibt, über die Menschen sich austauschen und zu denen wir eigentlich an vielen Stellen auch gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Das passiert öfter, als wir denken. Aber wir verschärfen uns oder versteifen uns ganz oft einfach auf diese Kategorien wir gegen die oder ne?
Wir gegen die. Ich finde ich finde deine Perspektive sehr, sehr, sehr interessant, weil, also ich habe eine etwas andere Sichtweise, wie man das vielleicht gemerkt hat, weil ich schon glaube, dass, also ich würde sagen, ich bin gegen die AfD. Aber nicht nur. Aber ja, ich
so würde ich das auch sagen, aber pass mal auf. Also fang jetzt hier mal nicht an, die Ostdeutsche.
Nein, 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 nein. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
Fand Spaß.
Jetzt habe ich einmal den Joke gedrückt. Angriff?
Jetzt habe ich einmal einen Joke gedrückt wie Gianni mir in der ersten Folge, Mann.
Oh.
Ja, das war
ja,
übel.
Shit.
Davon habe ich mich bis heute nicht erholt, offensichtlich.
Aber jetzt vielleicht auch
noch mal. Aber ich würde
es
halt anders framen, das meinst
du. Du würdest das anders framen, genau. Du würdest das anders framen. Und ich benutze das öffentlich auch, um einfach auch zu polarisieren. Genau, aber das, was ich noch sagen wollte, weil du das Thema Social Media aufgemacht hast und da nochmal den Abschluss zu machen. Ich glaube, dass wir Linke definitiv auch soziale Medien, auch CreatorInnen auch eine gewisse Verantwortung haben, einerseits, aber auch es schaffen, Themen zu setzen, die dann am Ende in der Tagesschau landen. Das darf man nicht vergessen. Ich habe schon so viele Creator gesehen, die Themen aufgemacht haben, die dann auf einmal irgendwo auf einer krassen Plattform dann erschienen sind, in der Tagesschau und so weiter und so fort. Also haben wir auch unsere eigene Plattform, unsere eigenen Reichweiten, die wir damit aufbauen und damit auch eine Verantwortung. Und ich sehe ja, dass Leute gerade auch viele neue tatsächlich wieder kommen und politische Themen, linke, progressive Themen aufnehmen. Und so können wir definitiv auch Menschen erreichen. Also da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Plattform so gesehen gibt. Wobei ich sie auch kritisch sehe, ne? Also auch in dem Kontext, ich finde Instagram sehr, sehr kritisch, TikTok sehr, sehr kritisch einfach, ne? Und man überlegt die ganze Zeit, ja, kann man da eigentlich noch drauf sein? Aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele gute Themen, gute CreatorInnen mit einem Verständnis für Menschlichkeit, für Menschenrechte da sind, die wirklich sehr, sehr krasse Arbeit machen. Und ja, die kann man einfach nur supporten. Und vielleicht hast du ein, zwei CreatorInnen, die man da nennen darf, kann.
Nice. Hab ich. Ich möchte gerne auf jeden Fall empfehlen den Account Wavy Bobson. Das ist extrem witziger Account. Ich finde, wenn ich manchmal denke, oh, das war einer zu viel, dann ist cool. Also schon dolle lustig. Und der nimmt an vielen Stellen wirklich kein Blatt vom Mund und ist da Gott sei Dank sehr unbequem. Ich möchte auf jeden Fall empfehlen Daniela Sepiri, die eine ganz großartige Menschenrechtsaktivistin ist. Und auch nicht müde wird, wütend zu sein. Ich möchte auf jeden Fall Arne Semsrott empfehlen und Gilda Sahebi, sowohl einzeln als auch gemeinsam. Die haben auch einen gemeinsamen Podcast. Mhm. Gilda Con Arne heißt er. Auch sehr, sehr gut. Ich finde sowieso die Dinge von Gilda Sahebi sollte man sich viel, viel mehr auch geben, weil sie nämlich genau das macht. Sie ist emotional, sie ist erklärt so, dass man es versteht. Oder sie setzt einen Anreiz. Sie erklärt nicht immer gleich alles durch, aber sie gibt einem erstmal das Thema. Das ist vielleicht auch noch ein Learning. Man muss nicht immer zu einem die Antwort haben, aber vielleicht das Thema erstmal setzen. Und ich hatte noch eine letzte Person. Weiß ich nicht mehr.
Naja, weißt du nicht mehr.
Ich möchte empfehle das Veto-Magazin.
Wow, yeah, let's go. Ich würde, glaube ich, drei Frauen vorschlagen, die man so mitnehmen kann. Die man so mitnehmen kann, jetzt ein bisschen, wo man auf jeden Fall reinfolgen sollte.
Wo man viel mitnehmen kann, wolltest du sagen.
Wo man viel mitnehmen kann an Themen, an Perspektiven. Queen Lizzie, sie macht krasse antirassistische Arbeit auf Social Media. Black Tiger Mama, sie, ich weiß, kennst du, ne?
Ja.
Also ich finde, also sie bringt mich auch sehr oft dazu, Sachen einfach zu überdenken. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und es ist Noko. Noko auf Instagram. Oder es ist Noko heißt sie, glaube ich, auf Instagram. Finde ich auch mega, mega gute Themen, die sie da gerade als Mixed-Person, also ne, da immer wieder aufnimmt, wie das ist als Mixed-Person, die Lebensrealitäten einer Mixed-Person einfach. Und ja, das sind, glaube ich, so die drei Frauen, die ich hier heute promoten möchte und die krasse Arbeit machen. Genau, aber sonst, es gibt so viele unzählige andere, die man hier nennen kann, CreatorInnen, die so krasse Arbeit machen. Es gibt Luna beispielsweise.
Es kennt gibt ihr auch,
kennt ihr auch reinfolgen.
Es gibt vor allem auch eine Kommentarfunktion. Zumindest bei der Podcast-Plattform, auf der ich Podcasts höre. Mhm. Und da könnten die Leute, die den Podcast gehört haben, ja auch nochmal reinschreiben, wen sie so feiern und wo sie sagen, das wäre gut, wenn da mal mehr Leute vorbeischauen. Weil ich lasse mich auch gerne inspirieren.
Ich mich auch. Und ich folge sehr gerne Leuten rein, die neue Perspektiven, also meinen Blick erweitern, weil das immer sehr, sehr wichtig ist. Wir können nicht, und das hat Luna heute sehr klar gemacht, wir können nicht alles wissen. Wir können nicht alles wissen und es ist wichtig, auch Perspektiven zu weiten und sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und ja, sonst.
Was eure Perspektive auch weiten wird, ist die nächste Podcast-Folge des Podcasts Lauter Leute vom Veto-Magazin. Das waren Suraj und Luna. Habt eine feine Zeit. Danke für deine Zeit, Suraj. Danke für die ganz vielen schlauen Gedanken. Ich werde sehr viel drauf rumdenken jetzt.
Danke dir, ich werde auch sehr viel draufdenken, keine Ahnung. Es ist spät, es ist warm. Leute, macht euch einen schönen Feierabend und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.
Lauter!
Lauter.
Lauter.
Lauter genialen Leute.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Das ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hör schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus damit der Kommissar so laut.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.